gets up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites, get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed.
Die Tonart ist B-Dur. Harmonisch beruht Israelites auf einer einfachen Dur-Kadenz. Ungewöhnlich ist jedoch die Verwendung des leiterfremden Akkordes des Dur am Ende jeder Phrase, also im Turnaround. Diese Stelle wird zusätzlich besonders akzentuiert durch die als schneller Unisono-Lauf gespielte des Dur-Tonleiter aufwärts.
After a storm, there must be a calm. If you catch me in a palm, you sound your alarm.
Oh, Israelite. Aber die Israelites, die Desmond Dekker hier 1969 besingt, sind nicht die, um die es heute geht. Willkommen bei Sachzwang FM. Heute 70 Jahre Israel, ein Plädoyer. Wer übt Finnland-Kritik? Wer diskutiert das Existenzrecht Japans? Am 14. Mai 1948 ruft David Ben-Gurion den Staat aus. Nur 3 Jahre zuvor, im Mai 1945, ist den Tätern des Holocaust das Handwerk gelegt und durch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands der Zweite Weltkrieg beendet worden. Ein nicht bloß zeitlicher, sondern überaus realer, kausaler Zusammenhang, der so manchem Ideologen immer mal wieder zum Staatsgründungsmythos zusammenschrumpft. Wir werden heute 2 Beiträge zum Thema hören. In der ersten Stunde eine Lesung von Tilman Tarach, 2016 in Esslingen, mit dem Titel Der ewige Sündenbock. Und in der zweiten Stunde Leo Elser, ein Vortrag von 2011 in Freiburg. Darf man Israel kritisieren?
Zionismus hatte ja im Grunde das Ziel, dass Israel ein Staat werden möge wie jeder andere, obwohl natürlich klar ist, und wir wissen das inzwischen und man konnte das im Grunde auch schon immer wissen, dass es nicht so schnell der Fall sein wird, aber dennoch ist es sozusagen das Ziel des Zionismus. Nun ist es umso befremdlicher, oder es scheint umso befremdlicher, zu diesem Thema heute zu sprechen, wenn wir uns den Nahen oder Mittleren Osten ansehen und die unermessliche Gewalt, die nicht weit von Israel, aber eben nicht in Israel, sondern gerade in Syrien, im Irak und in vielen anderen Regionen stattfindet. Der Nahostkonflikt ist in der Liste, in der internationalen Liste der gewalttätigen Konflikte ungefähr auf Platz 50. Die Lebensumstände oder der Lebensstandard nicht nur der Israelis, sondern auch der Palästinenser, sogar auch der Palästinenser im Gazastreifen, ist gar nicht so schlecht, wie man denkt. Selbst im Gazastreifen ist der Lebensstandard besser als im benachbarten Ägypten. Sie können das anhand der Statistiken zur Lebenserwartung sehen, die ist höher als in Ägypten, oder die Kindersterblichkeit, die ist geringer als in Ägypten. Dies alles zeigt also, dass der Grund für Veranstaltungen wie die heutige weniger darin bestehen kann, dass der Konflikt objektiv derart bedeutsam ist, sondern eher daran, dass hierzulande und mehr oder weniger weltweit sich an diesem Konflikt die Gemüter nach wie vor erheblich erhitzen. Sie konnten das zum Beispiel vor 2 Wochen wieder sehen, wenn Sie in den sozialen Medien ein bisschen sich umgeguckt haben. Angesichts der ziemlich verheerenden Waldbrände in Israel in den letzten 8 Tagen, die immer dazu geführt haben, dass ungefähr 60.000 Israelis ihre Wohnungen erstmal verlassen mussten, weil auch Städte wie Haifa betroffen waren. Angesichts dieser Waldbrände, die zum Teil auf das trockene Wetter zurückgehen, aber höchstwahrscheinlich auch auf terroristische Brandstiftungen. Angesichts dieser Brände also haben auch deutschsprachige Islamisten zu Tausenden Häme und Spott ausgespuckt und ganz deutlich geschrieben und offen geschrieben, sie hoffen, dass doch möglichst viele Juden durch dieses Feuer verbrannt werden. Das ist also die Realität nach wie vor. Und daraus ergibt sich nun auch die Notwendigkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sicher, ob Sie das sehen können. Ich beschreibe also dieses Bild. Das ist ein Bild aus 2014 aus Gaza City. Sie sehen zentral einen Raketenwerfer der Hamas. Dieser Raketenwerfer ist auf Israel gerichtet. Der war im Einsatz. Der bedroht unmittelbar israelisches Leben. Und Sie sehen direkt nebenan 3 Kinder, die dort spielen. Jetzt können Sie sich in die Situation eines israelischen Abwehr- oder Piloten zum Beispiel reinversetzen, der diesen Raketenwerfer sieht, der auch erkennt, dass davon abgeschossen wird, und der aber natürlich weiß, wenn er dieses Ding zerstört, ist Leben bedroht. Diese Abschussbasis wurde von Israel nicht zerstört, sonst gäbe es das Foto auch nicht, aber die Zwickmühle, in die Hamas die Israelis bringt, zeigt sich vielleicht daran. Die Hamas begeht ein doppeltes Kriegsverbrechen. Sie schießt gezielt auf israelische Zivilisten und sie versteckt sich hinter ihren eigenen Zivilisten. Und der weitere Punkt ist, dass das Ziel in der militärischen Auseinandersetzung der Hamas natürlich, und das ist auch offen gesagt, die Zerstörung Israels war. Ich denke, man kann diese sogenannte Operation Protective Edge von Israel als eine Art antifaschistischen Verteidigungskrieg sehen. und was ein Jude eigentlich ist, darüber wird zwar seit jeher gestritten, eines aber wissen die Antisemiten gewiss. Juden haben sich nicht den Mehrheitsreligionen Christentum und Islam angeschlossen. Trotz aggressiver Mission haben sie sich der Masse verweigert. Ausgehend von diesem Status als religiöse Minderheit verkörpern die Juden in den Augen ihrer Feinde und über die Religionsfrage hinausgehend dadurch auch die grundsätzliche Idee von intellektuellem Ungehorsam und persönlicher Selbstbehauptung. Denn religiöse Dissidenz ist wohl mehr als jede andere exemplarisch und musterbildend. Daher können ohne weiteres auch autoritär strukturierte Ungläubige antisemitisch denken. Die den Juden und vergleichbaren Opfern nachgesagte Lust zu leben ist nun nicht nur den christlichen, sondern auch den muslimischen und allen anderen Dunkelbirnen ein erheblicher Gräuel. So wie der durch und durch christliche, faschistische General Milan Astray die Worte Viva la Muerte prägte, es lebe der Tod, so beschrieb auch der Gründer der Muslimbruderschaft Hassan al-Banna in seinem 1938 erschienenen Werk Die Todesindustrie, was nach seiner Lehre des Teufels ist. Zitat: Die Illusion, die uns gedemütigt hatte, besteht in nichts anderem als der Liebe zum weltzugewandten Leben und dem Hass auf den Tod. Zitat Ende. Infolgedessen hinterlassen muslimisch motivierte Selbstmordattentäter regelmäßig die auch an Europäer und Amerikaner gerichtete Botschaft: Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Der Antisemitismus ist zunächst eine besondere Form des Obskurantismus. Er speist sich immer auch aus dem spezifischen Hass auf diesseits orientierte Dissidenten, Ketzer, Hexen, Juden. Diese erinnern die Obskurantisten daran, dass sie selbst ursprünglich keineswegs als farb- und gesichtslose Mitläufer dem Herdentrieb folgen wollten, dass sie einst Lust und Erfüllung anstrebten statt Reihenhaus, Ökumief und Doppelkinn, dass ihre Sehnsüchte und ihre Neugier auf ein selbstbestimmtes Leben dem Elend des allabendlichen Fernsehprogramms gewichen sind. So spucken sie also anderen gerne in die Suppe, weil sie ihre eigene haben anbrennen lassen. Der aggressive Wunsch der grauen Mäuse, diese Störenfriede der eigenen Friedhofsruhe loszuwerden, verdichtet sich im Verlangen nach Elimination. Es handelt sich dabei um den unbewussten Vorgang der Projektion im Sinne der Psychoanalyse. Antisemiten sind daher in der Regel nicht dazu fähig, über ihre Empfindungen zu reflektieren. Beim Antisemitismus handelt es sich also um nicht weniger als um eine Massenpsychose. Allfälliger Skrupel hierbei entledigt man sich gerne, indem man sein eigenes Gewissen einem paternalistisch strukturierten Kollektiv oder dessen Führer überantwortet. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Diese blinde Loyalität führt zur absoluten Identität des Einzelnen mit der Gemeinschaft, der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft etwa oder der muslimischen Umma. Der Antisemit ist geprägt von der Angst vor der Freiheit und der mit der Freiheit stets verbundenen Unsicherheit und Notwendigkeit der intellektuellen Anstrengungen. Seine Angst vor dem Verlust der Nestwärme der eigenen Gruppe steht über seinem Interesse, seine persönliche Glücksbilanz zu verbessern. Diese diese Delegation jeder Entscheidung an eine Autorität oder ein Kollektiv führt jedoch zur intellektuellen Verwahrlosung und Verrohung. Denn erst diese Masse geht, wie es Sigmund Freud formulierte, sofort zum Äußersten, der unausgesprochene Verdacht wandelt sich bei ihr sogleich in unumstößliche Gewissheit. Ein Keim von Antipathie wird zum wilden Hass. Zitat Ende. Da die Juden dieser Gemeinschaft nicht angehören, werden sie als kosmopolitisch und rastlos, als entwurzelt, heimatlos und individualistisch gehasst und zugleich heimlich beneidet. Die Juden werden als vermeintlich religiöses oder Israel als nationales Gegenkollektiv wahrgenommen und missgünstig gehasst, denn sie werden als gleichschaltungsresistent imaginiert. Sie erinnern den Antisemiten unbewusst an seine eigene armselige Existenz in seiner freiwilligen Unterwerfung unter seine eigene Gemeinschaft. Der Hassschwerpunkt aller Antisemiten ist gegen die Idee der Emanzipation des Individuums von den Zwängen der Natur und vor allem der Gesellschaft gerichtet. Judenfeinde sind stets Feinde der individuellen Freiheit, des Geistes und all der schönen Dinge, die dazugehören. Die moderne Zivilisation und Kosmopolitismus, Weltzugewandtheit und Ausgelassenheit, Intellektualität, Vernunft und Zweifel, Müßiggang und Lust, Fantasie und Introspektion. Nicht das Subjekt mit all seinen Bedürfnissen steht im Vordergrund, sondern die gleichsam naturwüchsige Gemeinschaft. Das zeigt sich auch an den gängigen antizionistischen Parolen. Es ist eher selten die Rede von der Freiheit für die Palästinenser. Weitaus häufiger wird die Freiheit für das palästinensische Volk gefordert. Zersetzend, so heißt es, wirken die Juden, aber auch die Volksfeinde, die Schwulen, die Intellektuellen, im Grunde alle, die im Verdacht stehen, das eigene Glück zum Handlungsmaßstab zu machen und nicht die Geh- oder Verbote der Volksgemeinschaft, der Umma oder eines sonstigen Kollektivs. Nicht sein kann, was nicht sein darf. Wer sich dem Kollektiv nicht unterwirft, wer schon durch seine Existenz beweist, dass man sich sozialem Druck nicht beugen muss, der gilt den zur Reflexion unfähigen Kleingeistern als Agent einer als übermächtig imaginierten Institution, als Verräter oder als fremdgesteuerter Spion. Die eigene, unabhängig von irgendwelchen Massen und Mehrheiten angeeignete Erkenntnis wird also als fremdbestimmt denunziert und die Ressentiments und niedrigsten Instinkte aus dem Bodensatz der Gesellschaft werden als ureigenste Identität gefeiert. Kurz, das eigene gilt als fremd, das Fremde gilt als eigenes. Die Idee, dass wer sozusagen nonkonformistisch ist, dem wird sofort unterstellt, er kann das nicht selber geleistet haben, da muss irgendwas Höheres dahinter stecken. Und Sie sehen das an ganz vielen Beispielen. Sie kennen vielleicht Taslima Nasrin, das ist im Grunde das weibliche Gegenstück zu Salman Rushdie, eine Schriftstellerin aus Bangladesch, die sich auch vom Islam abgewendet hat und für Frauenrechte sich einsetzt und so weiter. Die hat dann auch, über sie wurde auch eine Fatwa verhängt und sie wurde mit dem Tod bedroht. Und über die sagen die Islamisten, sie sei eine jüdische Spionin, weil sie eben Islamkritik betreibt. Die Muslimbruderschaft, auch das passt dazu, hat jungen Ägyptern, die jetzt in den letzten Jahren sich der westlichen Musik zugewandt haben und Punk oder Rock oder Metal oder so Dinge hören, denen unterstellt, ihr Kulturgeschmack würde daher rühren, dass sie Teil einer zionistischen Verschwörung sein. Schon unter Stalin, schon im Sozialismus unter Stalin, wurde die Opposition sehr, sehr gerne als Agenten des Imperialismus oder auch als Agenten des Zionismus denunziert. Vielleicht kennt der eine oder andere aus dem Publikum das auch, wenn man gerade innerhalb der politischen Linken die Frage, wie man zu Israel steht, eigenständig durchdenkt und sich sozusagen von der Traditionslinken, die ja überwiegend antizionistisch eingestellt ist, sich abwendet, dann wird man auch nicht selten als Imperialistenknecht oder als Marionette der israelischen Regierung oder ähnliches bezeichnet. Oder es wird unterstellt, man wird von der israelischen Botschaft unterstellt. Also sie haben da auch wieder den Gedanken, da muss irgendwas Fremdes dahinter stecken. Im Mai 2015 ließ Scheich Khaled al-Mughrabi in der Al-Aqsa-Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg seinem Verleumdungswahn freien Lauf. Die Juden, so der von der palästinensischen Autonomiebehörde bezahlte Prediger, suchen nach einem Kleinkind, entführen es und stecken es in ein im Innern mit Nägeln versehenes Fass. Damit ihr Wunsch nach ewigem Leben erfüllt werde, würden die Juden dann mit Kinderblut geknetetes Brot verzehren. Diese Tatsachen seien in Europa enthüllt worden, was zur Vertreibung der Juden und ihrer Vernichtung in Deutschland geführt habe. In den Protokollen der Weisen von Zion, so predigte er einige Wochen später, könnte man das Ziel der Juden nachlesen, die Eroberung der gesamten Welt. Es sind derartige Dehumanisierungen, welche die Ermordung von Juden letztendlich erst ermöglichen. Und wie oft solch paranoider Unsinn in den Moscheen gepredigt wird, muss wohl im Dunkeln bleiben, weil kein zweiter Günter Wallraff und keiner der beliebten Enthüllungsjournalisten sich darum schert. Dabei hätte schon die Skurrilität dieses Wahns durchaus Nachrichtenwert, etwa wenn wir erfahren, dass es in Saudi-Arabien im Frühsommer 2007 eine regelrechte Massenhysterie gab, als sich via SMS durchs Land die Nachricht verbreitete, aus Israel seien absichtlich mit HIV verseuchte Melonen ins Land gebracht worden. Der Wahn derartiger Fälle enthält typische Elemente einer psychotischen Paranoia. Ihm wird zum Unterschied zu unpolitischen Ausprägungen des Verfolgungswahns allerdings eine weitgehende gesellschaftliche Akzeptanz entgegengebracht. Da jede Krankheitseinsicht fehlt, ist der Antisemitismus kein bloßer Irrtum, aber auch keine Lüge. Diese Leute glauben wirklich, was sie sagen. Wer auf dem Weg vom Vorurteil über das Ressentiment schließlich beim Wahn, beim geschlossenen antisemitischen Weltbild angelangt ist, schafft sich seine eigene Realität. Schon Hitler stellte seine antisemitische Raserei über seine objektiven Interessen. Noch kurz vor Kriegsende hatten die Züge nach Auschwitz Priorität gegenüber militärischen oder ökonomischen Erwägungen. Hannah Arendt schrieb dazu, die Nazis schienen überzeugt, dass es wichtiger sei, die Vernichtungsfabriken in Betrieb zu halten, als den Krieg zu gewinnen. Sie war es auch, die zuerst darauf hinwies, dass man sich schwer damit tut, diese vollendete Sinnlosigkeit der nationalsozialistischen Massenvernichtung zu begreifen und man stattdessen zu der falschen Annahme neigt, der Beweggrund der Täter bestünde nicht in ihrer Ideologie, sondern letztendlich doch in einem allenfalls übertriebenen Egoismus. Dieser bedingungslose Vollzug der von der eigenen Ideologie geforderten Auslöschung des Hassobjektes, auch um den Preis der eigenen Zerstörung, findet sich nicht nur beim Nationalsozialismus, sondern gerade auch beim Dschihadismus. Der Selbstmordattentäter ist das augenfälligste Beispiel dafür. Und wieder sind die Juden das Objekt des Hasses. Grundlegend falsch, naiv und gefährlich ist insofern die Neigung vieler westlicher Beobachter, den Akteuren des politischen Islam pragmatische Beweggründe zu unterstellen, statt ihre ideologische Motivation ernst zu nehmen. Dieser Punkt scheint mir vor allem deswegen wichtig, weil zum Beispiel über das iranische Regime eben gerne gesagt wird, naja, auch die Mullahs sind irgendwie pragmatisch und selbst wenn sie eine Atombombe entwickeln können, würden sie doch niemals die Atomwaffe einsetzen, weil sie wüssten genau, dass dann ihr eigenes Land zerstört würde. Und diese Überlegung ist möglicherweise falsch und das ist natürlich extrem gefährlich, wenn man sich auf solche Irrtümer einlässt. Es gibt im Übrigen Aussagen von hohen iranischen Funktionären, aus denen hervorgeht, dass man erhebliche Kosten an Leben der eigenen Bevölkerung in Kauf nehmen würde, um Israel zu zerstören. Keine sozusagen logischen, objektiv vernünftigen oder nachvollziehbaren Beweggründe gibt es leider auch auf der palästinensischen Seite. Gestatten wir uns eine Fantasie. Würde die palästinensische Seite nun tatsächlich kapitulieren, würde sie sich also endlich aufrichtig eingestehen, ihren ewigen Krieg gegen Israel verloren zu haben? Die palästinensischen Gebiete könnten sich in kurzer Zeit zu einer relativ wohlhabenden Region entwickeln. Schon seit langem sind wesentliche Indikatoren für den Lebensstandard sogar im Gazastreifen günstiger als beispielsweise im benachbarten Ägypten. Das hatte ich am Anfang Ihnen erläutert. Entlang des 40 Kilometer Strandes könnte ein Urlaubsparadies entstehen. Ein Freihandelshafen könnte zudem den Wohlstand steigern. Kurzum, die Gebiete könnten zu einer Art Singapur des Nahen Ostens werden. Würde es freilich unter den jetzigen Umständen zu einem palästinensischen Staat kommen, würde sich Israel also morgen bedingungslos aus der Westbank zurückziehen, wäre das eine Katastrophe, vor allem für die Palästinenser. Natürlich wäre zu befürchten, dass bald auch von dort Raketenterror gegen Israel ausgeht. Sicher ist allerdings, dass am Tage nach Israels Abzug ein blutiger Bürgerkrieg ausbrechen würde, wie es ja zwischen Fatah und Hamas bereits im Gazastreifen der Fall war. Es würde zu einem totalitären Unstaat mit mafiösen Strukturen kommen, der jede freie Entfaltung des Einzelnen unterdrückt und in dem insbesondere Frauen, religiöse Minderheiten, Homosexuelle und politische Oppositionelle blutig verfolgt werden. Und es wäre wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Islamische Staat das Territorium seines Kalifats nach Südwesten ausweitet und auch die Westbank in eine Hölle verwandelt. Als die große Feuerkatastrophe in Israel lief, als die Waldbrände loderten, hatte die deutsche Bundesregierung nichts Besseres zu tun, als irgendein kleines, unbedeutsames Siedlungsprojekt von Israel zu kritisieren, während immerhin einige andere Länder, sogar arabische Länder teilweise, ihre Löschflugzeuge nach Israel immerhin schickten. Von daher ist es vielleicht nicht schlecht, zu den Siedlungen ein bisschen was zu sagen. Als im Jahr 2006 angesichts der Raketen aus Gaza mehrere tausend Einwohner Sderots aus der Stadt geflohen waren, verkündete Mohammed Abdel Al, der Sprecher eines Volkswiderstandskomitees in Gaza: "Wir sind sehr stolz darauf zu sehen, dass die Bewohner von Sderot ihre Kinder und ihr Gepäck zusammensuchen und die Stadt verlassen und allen zur Evakuierung raten. Bald werden auch vom Westjordanland aus Raketen tief in das Gebiet des Feindes eindringen", erklärte ein Hamas-Funktionär im Mai 2007. "Wir werden die Bewohner zwingen, aus Aschkelon fortzulaufen, wie sie es schon in der Siedlung von Sderot getan haben. Wir werden fortfahren zu kämpfen, bis die Juden ganz Palästina verlassen haben." Zitat Ende.
Cover. Writing. From Johnny.
Notabene, nicht nur die Hamas, sondern weite Teile der palästinensischen Gesellschaft bezeichnen Städte im völkerrechtlich anerkannten Kernland Israels wie Sderot, Aschkelon oder auch Tel Aviv oft als Siedlungen oder als zionistisch besetztes Gebiet. Alle Juden in der Region sollen damit als Siedler delegitimiert werden. Unter dem Begriff werden ansonsten aber nur Ansiedlungen von jüdischen Israelis in denjenigen Gebieten verstanden, die seit 1967 unter israelischer Kontrolle stehen, also insbesondere im Westjordanland. Reden wir also in einem kurzen Exkurs über diese Siedlungen. Hierzulande ist praktisch jeder, der sich zum Thema äußert, gegen die israelische Siedlungspolitik, allerdings aus den falschen Gründen. Doch auch wer sich für die Siedlungen ausspricht, tut dies oft aus fragwürdigen Erwägungen heraus. Die gängige Annahme, wonach Siedlungen eine Zwei-Staaten-Lösung erschweren, weil in den arabischen Gebieten schließlich ein palästinensischer Staat entstehen soll, beruht auf der wie selbstverständlich unterstellten Prämisse, dass in einem solchen Staat keine Juden werden leben können. Diese Prämisse ist bedauerlicherweise zwar realistisch, aber doch in erster Linie skandalös und moralisch verwerflich. In diesen Gebieten lebten im Übrigen seit jeher Juden, mit der Unterbrechung ihrer Vertreibung durch Jordanien 1948 bis 1967 oder wie im Falle Hebrons schon durch die Pogrome des Jahres 1929. Etwa 20% der israelischen Staatsbürger sind nicht jüdische Araber. An die palästinensische Seite wäre also die Forderung zu richten, im Falle einer Zwei-Staaten-Lösung diejenigen Juden, die sich dann als Siedler auf der palästinensischen Seite wiederfinden, als gleichberechtigte Staatsbürger dieses Staates anzuerkennen, eine jüdische Minderheit in einem Staat Palästina also zu akzeptieren, die gewiss nicht annähernd 20% ausmachen würde. Benjamin Netanyahu hatte daher im Jahr 2014 vorgeschlagen, dass die Siedler gegebenenfalls die Wahl haben sollten, entweder vor Ort unter palästinensischer Herrschaft zu leben oder nach Israel umzusiedeln. Bekanntlich gab es auch vor Beginn des Siedlungsbaus keinen Frieden. Seit der Räumung der Siedlungen im Gazastreifen 2005 nahm die Aggression gegen Israel sogar zu. Dabei sollte diese Räumung für die Israelis selbstverständlich eine Art Testballon für den Abzug aus dem Westjordanland sein. Die meisten Israelis gehen daher nicht grundlos davon aus, dass eine bedingungslose Räumung der Westbank nur eine weitere Raketenabschussbasis gegen Israel entstehen lassen würde. Thank you. der anderen Seite sind die Siedlungen durchaus ein Problem. Ihr militärischer Schutz ist ausgesprochen kostspielig, wie auch die militärische Kontrolle der Westbank insgesamt teuer ist. Die Siedlerideologie der nationalreligiösen Gruppierungen in Israel mit ihren religiös begründeten Siedlungsaktivitäten widerspricht zudem den Grundsätzen des Zionismus. Der im August 2015 verhaftete extremistische Siedler Meir Ettinger, ein Enkel von Meir Kahane, dessen rassistische Kach-Partei in Israel als Terrororganisation eingestuft wird und verboten ist, kann sogar als regelrechter Antizionist gelten. Israel müsse zerstört werden, so ließ er verlauten, um eine jüdische Theokratie zu schaffen, die nicht-jüdischen Götzendienst nicht dulde. Dementsprechend polemisiert er eifrig gegen den israelischen obersten Gerichtshof und gegen bisher jede israelische Regierung. Aus seinem radikalen Siedlerumfeld heraus wurden auch rassistische Angriffe und in einigen Fällen sogar Morde an Palästinensern verübt. Vornehmstes Ziel des Zionismus war und ist es indessen, einen Staat zu schaffen als Refugium, gleichsam also eine staatgewordene jüdische Wehrhaftigkeit gegen den mörderischen Antisemitismus und nicht etwa eine Art religiöse Pilgerstätte. Dementsprechend konnten die israelischen Regierungen damit leben, dass die Klagemauer zwischen 1948 und 1967 nicht zum Hoheitsgebiet Israel gehörte, sondern unter jordanischer Kontrolle stand. Die erste Universität des Landes wurde nicht zufällig Hebräische Universität genannt und nicht etwa Jüdische Universität. Das säkulare und pragmatische Unterfangen des Zionismus zeigt sich schließlich auch am israelischen Rückkehrgesetz, das ja im Grunde die Essenz des Zionismus darstellt. Nach diesem Gesetz hat jeder Jude das Recht, israelischer Staatsbürger zu werden. Wer aber nach diesem Gesetz als Jude gilt, richtet sich nicht etwa nach der Halacha, also nach jüdisch-religiösen, rabbinischen Vorschriften, sondern tatsächlich und aus gutem Grunde eher nach den Nürnberger Gesetzen. Das heißt konkret, auch wer einen jüdischen Vater oder Großvater hat, gilt in Bezug auf dieses Gesetz als Jude. Denn als Jude verfolgt wurden und werden auch immer Menschen, die nur in väterlicher Linie jüdische Vorfahren haben. Nach jüdisch-religiösem Verständnis hingegen ist Jude nur, wer eine jüdische Mutter hat. In den Siedlungen das Friedenshindernis par excellence zu sehen, ist gleichwohl mehr als zweifelhaft. Bisher sind es noch jedes Mal die dschihadistischen Vernichtungswünsche gewesen, die einem Frieden im Wege standen. Die palästinensischen Funktionäre propagieren und organisieren aber nicht nur den Mord an Juden, sondern auch an sogenannten Kollaborateuren. Tausende von Palästinensern wurden in den vergangenen Jahrzehnten unter diesem Vorwurf ermordet. Auch dies wird kaum bekannt gemacht. Und ausreichend kann insoweit schon unmoralisches Verhalten wie Drogenbesitz, Handel mit Pornografie, angeblicher vor- oder außerehelicher Geschlechtsverkehr oder Homosexualität sein, weil all dies die palästinensische Gesellschaft unterminiere und den Widerstand schwäche. Es ist dies im Grunde derselbe Ungeist, der auch den Hass auf Israel hervorbringt. Besonders gefährdet sind natürlich diejenigen Palästinenser, die sich mit dem jüdischen Staat arrangieren wollen. Ende der 1990er Jahre hat sich die PLO bitterlich darüber beschwert, dass ein israelisches Weingut doch tatsächlich das Etikett seines neuen Rotweines Jerusalem 2000 mit einer Ansicht Jerusalems geschmückt hatte, auf der natürlich auch der zentrale Tempelberg und daher auch die auf ihm befindliche Al-Aqsa-Moscheen zu sehen waren. Diese Unverfrorenheit steht im Einklang mit der israelischen Politik der Judaisierung Jerusalems, hieß es damals allen Ernstes aus Arafats Ministerium. Und sogar die Arabische Liga hatte sich eingeschaltet, weil der Fall zeige, wie sehr Israel die Gefühle der Muslime verachte. In ihrem Online-Magazin bescheinigte deswegen auch die UNESCO den verantwortlichen Israelis einen ultimativ schlechten Geschmack. Und als Anfang 2007 der islamische Jerusalemer Felsendom gar auf einer veritablen israelischen Wodkaflasche zu sehen war, brannten nicht nur die Sicherungen der Palästinenser, sondern auch die ihrer Freunde aus dem Westen völlig durch. Der neue Mufti von Jerusalem erklärte den Vorfall zu einem israelischen Versuch, die Muslime überall zu demütigen, sowie zu einer kriegerischen Maßnahme gegen die Würde und Leidenschaft der Muslime. Und kanadische Antizionisten stellten diesen Kriegsakt in einem Zusammenhang mit der rassistisch-zionistischen Islamophobie des Apartheidsstaates Israel, der überdies anti-arabischen Antisemitismus betreibe. Kein Zweifel, wenn es um Israel geht und um die Muslime, ist ein nicht geringer Teil der Menschheit regelrecht verrückt geworden. Was sich hier wie eine Groteske ausnimmt, kann im Übrigen durchaus blutig werden. Immerhin hat die Fatah im Westjordanland eine Religionspolizei installiert, die beispielsweise gegen Personen vorgeht, welche sich nicht an die islamischen Fastenvorschriften halten oder gegen Bilderverbote verstoßen, etwa wenn sie eine harmlose Karikatur des Propheten zeichnen. Davon weiß auch Walid al-Husseini zu berichten. Als palästinensischer Student aus der Stadt Qalqilya, die seit den Oslo-Verträgen zur Zone A gehört, also der ausschließlichen Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde unterliegt, hatte er die atheistische Webseite Weg der Vernunft betrieben. Im November 2010 nahmen ihn Geheimdienstbeamte in einem Internetcafé in Ramallah fest, weil er den Islam beleidigt habe und ein Abtrünniger sei. 11 Monate verbrachte er im Gefängnis, er wurde misshandelt, ihm wurde gar unterstellt, den Islam im Auftrage Israels verspottet zu haben. Nachdem er auf Kaution vorläufig freigelassen wurde, es hatte mittlerweile ein wenig internationales Aufsehen um seinen Fall gegeben, konnte er über Amman nach Frankreich fliehen. In Abwesenheit wurde er zu 7,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Muslime scheinen nicht zu verstehen, so Walid al-Husseini im Exil, dass die Abkehr vom Islam eine freie Wahl ist, die jeder Mensch hat und zu der jeder berechtigt ist. Sie glauben, wer den Islam verlässt, sei ein bezahlter Agent eines westlichen, namentlich des jüdischen Staates. Sie begreifen nicht, dass die Menschen denken und glauben können, was ihnen passt. Sie sehen hier übrigens wieder, dass jeder, der sozusagen nicht mitmarschiert mit der Masse, als fremdgesteuert, als bezahlter Agent imaginiert wird. Ein weiterer Grund für die oft unheilbare Abneigung der sogenannten Linken gegen Israel besteht schließlich in ihrem unsterblichen Hang zu Verlierertum und Selbstverachtung. Der jüdische Staat war ihr daher erst dann ein Dorn im Auge, als klar war, dass er stark ist, nämlich seit seinem Sieg im Sechstagekrieg von 1967, der daher auch zum Sündenfall Israels wurde. Zuvor hatte der Sozialistische Deutsche Studentenbund SDS noch Demonstrationen mit der Forderung veranstaltet, die Bundesrepublik möge Israel endlich diplomatisch anerkennen. Dies geschah dann in der Tat erst 1965. Zuvor hatte die Sorge überwogen, die arabischen Staaten könnten daraufhin den Kontakt zu Westdeutschland abbrechen und die DDR anerkennen. Die Sympathien der Linken für Israel bestanden bis zum Sechstagekrieg. Die Vernichtungsdrohungen von arabischer Seite, der ägyptische Truppenaufmarsch in Richtung Israel, die ägyptische Seeblockade gegen Israel an der Seestraße von Tiran, all dies wurde von der Linken nahezu einheitlich verurteilt. Einer der bedeutendsten Opinion Leaders der damaligen Linken, Jean-Paul Sartre, bezeichnete wenige Tage vor dem Krieg die Vorstellung als, Zitat, unerträglich, dass eine jüdische Gemeinschaft, wo auch immer und welche auch immer, dieses Golgatha von neuem ertragen und Märtyrer für ein neues Massaker liefern könnte, Zitat Ende. Gleiches gilt für Theodor W. Adorno, der innerhalb der Linken ebenfalls einen guten Ruf hatte. Er schrieb am 5. Juni 1967, dem Tag des Ausbruchs des Sechstagekrieges: Wir machen uns schreckliche Sorgen wegen Israel. Man kann nur hoffen, dass die Israelis einstweilen noch immer militärisch den Arabern so weit überlegen sind, dass sie die Situation halten können. Noch im Juni 1967 gab es Demonstrationen gegen die zuerst vom damaligen PLO-Vorsitzenden Shukairi geäußerte, berühmt gewordene Idee, alle Juden Israels ins Meer zu werfen. Und Ulrike Meinhof bezeichnete in der Konkret die arabischen Vernichtungsdrohungen in einem ansonsten allerdings reichlich durchwachsenen Artikel als unerträglich. Für weite Teile der Linken galt indessen, dass ihre Sympathien zu Israel desto stärker geworden wären, je mehr Opfer das kleine Land zu verzeichnen gehabt hätte. Vollends hätten sich die Herzen der Welt wohl für die Juden Israels erwärmt, wenn die letzten von ihnen nach einer Kriegsniederlage in UNO-Flüchtlingslagern hätten darben müssen. Die israelischen Streitkräfte haben dieser sogenannten Linken diesen Gefallen jedoch nicht getan, sondern stattdessen den unverzeihlichen Fehler begangen, den Krieg zu gewinnen. Dieses eigenartige Ressentiment des Antisemitismus hat Ähnlichkeiten insgesamt mit dem antiwestlichen Ressentiment, das sich auch oft gegen Israel richtet. Ich möchte kurz zwei Sätze aus einem schönen Essay vorlesen von Leon de Winter. Da geht es um die Anschläge von 9/11. De Winter schreibt: Am 11. September hatten wir sozusagen noch die Luft Manhattans in der Lunge. Ich bewunderte die Türme, die so etwas wie ein Tor nach Amerika darstellten. Wie stolz und arrogant sie dort standen, der Schwerkraft und der Natur trotzend, als erzwinge Amerika seine eigenen Gesetze. Gesetze, die für mich unabdingbare Voraussetzungen für die Bewahrung unserer freien Welt sind. Nun ist daran interessant, oder mir ist daran aufgefallen, dass diese Begriffe Arroganz, Hochmut, Anmaßung, dass es genau diese Begriffe sind, mit denen religiöse Fanatiker deutlich machen, dass es sozusagen dem Menschen im Grunde verboten sein soll, sich über Gottes Plan, wie es oft heißt, zu stellen, dass also der Mensch nicht seine eigenen Gesetze machen darf, sondern sich dem Vorgefundenen zu unterwerfen hat. Im Christentum war das ja jahrhundertelang die große Frage, wer ist der oberste Herrscher, der Papst oder der König. Im Islam ist diese Frage nach wie vor extrem aktuell. Die Idee, der Mensch könne sich selbst regieren, gilt den Islamisten als Gotteslästerung. Und in den ganzen Demonstrationen im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling gab es in praktisch allen islamischen Ländern heftige Diskussionen darüber, wer eigentlich die Gesetze machen darf, Gott oder der Mensch. Das hat sich daran immer gespiegelt, ob in der Verfassung des jeweiligen Staates drinsteht, ob die Scharia die Quelle der Gesetzgebung ist. Da heißt es dann manchmal, die Scharia ist die einzige Quelle der Gesetzgebung. Wenn man ein bisschen weiter ist, heißt es, die Scharia ist eine Quelle, aber nicht die einzige der Gesetzgebung. Und das humane oder säkulare Standpunkt wäre natürlich, dass die Scharia keine Rolle spielt. Aber diese Debatte kennt jeder Araber. Hierzulande ist ein bisschen zu unbekannt, meiner Ansicht nach, dass diese Frage so aktuell ist. Den Vereinigten Staaten wurde von der einen oder anderen Seite gewiss lange Zeit, vielleicht sogar bis heute, vorgeworfen, mit der Sowjetunion gegen Hitler statt mit Hitler gegen die Sowjetunion gekämpft zu haben. Ein Nazi, der nach dem Krieg die anti-israelische Armee in Syrien ausbildete, meinte Ende der 40er Jahre beispielsweise, dass die Amerikaner, Zitat, Europa in die Arme des Kommunismus stoßen. Deutschland war die einzige Nation, die den Kommunismus hätte aufhalten können, aber Roosevelt und Churchill haben sie zerschlagen. Ohne ein starkes Deutschland ist Europa erledigt. Jetzt erst erkennen die Alliierten, dass Hitler recht hatte. Zitat Ende. Doch auch darüber hinaus drängt sich oft der Eindruck auf, dass die konkrete Politik der USA, die wie die Politik eines jeden Staates selbstverständlich primär eigenen Interessen dient und die nicht gut zu heißen, durchaus oft gut zu begründen sein kann, etwa in Bezug auf die Scheußlichkeiten im Bagdader Gefängnis Abu Ghraib. Dass also diese Politik eher ein willkommener Anlass ist, Ressentiments auszuleben und an die niedrigsten Instinkte zu appellieren. Dabei scheinen sich die Vorwürfe gegen die USA im Kern oft darauf zu beziehen, dass sie im Rufe stehen, die Moderne zu repräsentieren, den seelenlosen Materialismus also, die Sittenlosigkeit, die Gleichstellung der Frau und die individuellen Freiheitsrechte. Bezeichnend ist schon vor allem im islamischen Raum ihre häufige Bezeichnung als großer Satan neben dem kleinen Satan Israel. Denn gerade die Figur des Satans ist es, die ja einen in Versuchung führt, die also insgeheim eine freilich verleugnete Attraktivität ausstrahlt. Im Evil Empire der Yankees, so heißt es überdies häufig, regiere allein das Geld, aber es regiert eben nicht ein autokratischer Führer über ans Elend gewohnte Herdentiere oder ein Feudalherr von Gottes Gnaden über gottergebene Knechtseelen. Schließlich beäugt manch ein Blut- und Boden-Obskurantist die USA wohl auch deshalb misstrauisch, weil sie keine Blutsnation sind, sondern ein Einwanderungsland, weil sie also nicht wirklich auf einer gemeinsamen Abstammung oder wenigstens auf einer gemeinsamen Religion beruhen und mit ihrer Scholle verwachsen sind, Anders als manch europäische und vor allem arabische Staaten, deren Volksgemeinschaften als naturwüchsig und autochthon wahrgenommen werden und den künstlichen, das heißt von den Menschen, statt von der Natur oder einem Gott geschaffenen, multikulturellen, mitunter als jüdisch versippt geltenden USA gegenübergestellt werden. Es ist gerade das Merkmal der Künstlichkeit, das besonders gerne auch gegen Israel vorgebracht wird, wie schon der beliebte, abfällige Begriff zionistisches Gebilde belegt. Und in der Tat war die israelische Staatsgründung künstlich insofern, als dass sie Folge einer bewussten Entscheidung war und nicht Ergebnis des blinden Gangs der Geschichte. Dies ist in Wahrheit menschenfreundliche Unterfangen, gestalterisch in die Gesellschaft und Natur einzugreifen und Vorgefundenes umzuformen, um es dadurch erträglich zu machen, wird in einem jüdischen Witz recht trefflich illustriert. Ein Rabbi, ein Imam und ein Priester sterben. Sie werden von einem Fahrstuhlführer abgeholt und erwarten, in den Himmel gebracht zu werden. Doch der Fahrstuhl fährt nach unten. Er hält, ein See aus Lava liegt vor ihnen. Menschen ertrinken und rufen um Hilfe. Der Priester muss aussteigen. Die nächst tiefere Station sieht noch furchtbarer aus. Sie ist für den Imam bestimmt. Ganz unten dann eröffnet sich die Tür für den Rabbi. Bäche plätschern sanft, Menschen geben sich köstlichen Vergnügungen hin, ein angenehm kühles Lüftchen umweht sie. »Das soll die tiefste Hölle sein?«, fragt der Rabbiner. »Ja, das war sie einmal, bis vor kurzem«, sagt sein Gewährsmann. »Die Zionisten haben wieder einmal ganze Arbeit geleistet.« Dieser Aspekt der Künstlichkeit, den wollte ich noch hervorheben. Ich glaube im Übrigen, dass es da eine formale, nicht eine inhaltliche, aber eine formale Gemeinsamkeit zwischen dem Kommunismus und dem Zionismus tatsächlich gibt. Denn der Kommunismus, ganz egal was man von ihm hält, ob man ihn scheußlich oder ganz wunderbar findet, auch die Idee des Kommunismus ist künstlich insofern, als dass man sagt, wir Menschen müssen in die Gesellschaft eingreifen, gestalterisch eingreifen. Und das ist sozusagen tabu, das ist haram, auch für Islamisten. Und genau das ist der Grund, warum Nazis und Islamisten den Zionismus hassen und den Kommunismus genauso hassen.
eine Kritik der israelkritischen Morallehre in 8 Teilen. Erstens, Israelis halten viel aus, zum Beispiel Verhandlungspartner. Mit gerade einmal 10 Minuten Recherche kann jeder, der es wissen will, im Netz Artikel finden, wie den, der am 3. Juni in der Al-Hayat al-Jadida, der offiziellen Zeitung der Palestinian National Authority, erschienen ist. Ich zitiere: Scheich Ishaq Falafel lehrt Religion. Der Kampf zwischen Wahrheit und Lüge ist so alt wie das Leben auf dieser Erde. Der mächtige Islam, von seinem Aufstieg aus der Dämmerung über die Verbreitung seines Lichts bis in unsere heutige Zeit, ist von seinen Feinden angegriffen worden, die sich in nichts mehr einig sind, als darin, Bosheiten gegen den Islam zu fördern und die Muslime zu entwurzeln. Diese Herausforderung besteht immer noch. Zudem haben die Feinde in einer deutlich provozierenden Weise ihre verruchten, schrecklichen Pläne verkündet. Vor 63 Jahren stand der israelische Premierminister Ben-Gurion vor der UN, nachdem die ganze Welt den bösartigen und krebsartigen Wachstum anerkannte, der als Staat Israel bekannt ist. Der Premierminister dieses zerstörerischen, krebsartigen Wachstums stand auf, um die Religion der Juden in Palästina für die ganze Welt zu verkünden. Ich hoffe, dass die islamische Nation diesen Glauben studieren wird, um mit Sicherheit zu wissen, dass Juden auf Konferenzen und Verhandlungen nur aus ihrer verzerrten und verdorbenen Religion heraussprechen, die sie glorifizieren und ehren. Der Konflikt zwischen uns und den Juden ist kein Konflikt um Land und Grenzen, sondern vielmehr ein Konflikt um Glauben und Existenz. Zitat Ende. Um es klar zu sagen, diese Zeilen, die von Itamar Markus ins Englische und von mir ins Deutsche übersetzt worden sind, stehen nicht in irgendeiner Zeitung, sondern im offiziellen Organ der palästinensischen Autonomiebehörde, die möglicherweise schon sehr bald einen palästinensischen Staat ausrufen wird. Eine Organisation, die übrigens von der Europäischen Union und den USA massiv subventioniert wird. Für die Israelis ist die palästinensische Autonomiebehörde der offizielle Verhandlungspartner auf Seiten der Palästinenser. Wüsste ich es nicht besser, ich würde angesichts solcher Äußerungen, die man als offizielle Position in der Autonomiebehörde lesen sollte, tatsächlich auch gerne einmal Israel kritisieren. Dafür nämlich, dass sie mit solchen Antisemiten auch noch verhandeln. Ich weiß es allerdings besser und ich weiß, dass die Israelis auch sehr genau wissen, mit wem sie es zu tun haben und dass ihnen allerdings gar nichts anderes übrig bleibt, als mit Leuten zu verhandeln, die ihnen ganz offen mit Vernichtung drohen, die hierzulande aber als moderate Palästinenserorganisation gelten. Israelis halten viel aus. Mit sogenannten moderaten Palästinensern darüber zu verhandeln, welche Zugeständnisse man ihnen in ihrem Kampf um Glauben und Existenz machen kann, und sich trotzdem für Israel als hinnehmbar erweisen. Wenn man nichts vom Nahen Osten und den Palästinensergebieten weiß, könnte man vielleicht denken, in der Al-Hayat kämen verschiedene Positionen zu Wort, es herrsche dort ein freier Diskurs, wie man das feuilletonistische Geschwätz hierzulande gerne nennt, in dem eben auch extreme Positionen zu Wort kommen. Mal davon abgesehen, dass man selbst im Länderbericht der keineswegs für seine Israel-Freundlichkeit bekannten Organisation Amnesty International nachlesen kann, dass in den palästinensischen Gebieten weder Meinungs- noch Versammlungsfreiheit existiert, zeige mir man einmal einen Artikel aus der Al-Hayat, der solche Falafels als das bezeichnet, was sie sind. Antisemitische Hetzer, die man mit den Mitteln, die einem eben zur Verfügung stehen, soweit möglich daran hindern muss, ihre Vernichtungsfantasien in die Tat umzusetzen. Man zeige mir einmal einen Artikel aus der Al-Hayat, der zur sogenannten Siedlerfrage eine Stellung bezieht, die vielleicht nicht realistisch wäre, aber doch lauten könnte, dass in einem zukünftigen palästinensischen Staat durchaus Juden als rechtlich gleichgestellte Staatsbürger leben dürften, solange sie sich an die geltenden Gesetze halten. Fordert dies Israel, Man würde das weltweit als nicht konstruktive Provokation skandalisieren. Dass ein Palästinenserstaat nur als Judenreiner existieren können soll, ist freilich niemandem Anlass zum Skandal. Nichts anderes aber meint die Forderung nach dem Abbau aller israelischen Siedlungen. Man zeige mir darüber hinaus einmal einen Artikel aus der Al-Hayat, der für einen zukünftigen palästinensischen Staat nicht nur die selbstverständliche Anerkennung Israels einfordert, sondern eben auch die Forderung erhebt, dass jeder Palästinenser, egal welchen Geschlechts und welcher sexuellen Orientierung, für seine Lebensweise nicht mehr um sein Leben zu fürchten hat. Ich rede gar nicht von Diskriminierung im Alltag, die es überall geben mag, sondern von bloßer Rechtssicherheit, von Verhältnissen, in denen sich ein Staat zumindest zum Schutz des Überlebens verpflichten würde. Denn auch manche Palästinenser müssen viel aushalten. Doch wer von den Freunden des palästinensischen Volkes spricht schon von den mindestens 11 Todesurteilen, die allein im Jahr 2010 von der Hamas-Regierung im Gazastreifen für Palästinenser verhängt wurden? Wer spricht von der systematischen Folter, die sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland zum Alltag im Umgang mit politischen Gegnern gehört? Wer spricht zum Beispiel von Mohammed Baraka Abdel Aziz Abu Moalek, der im April 2009 wegen unterstellter Kollaboration mit Israel von der Hamas gefangen genommen wurde und der später angab, dass er mit Elektroschocks gequält, auf die Fußsohlen geschlagen, mit Zigaretten verbrannt und mit dem Tode bedroht wurde, um ihn zu einem Geständnis zu zwingen? Hätten die Anhänger der Israel-Kritik so einen Fall aus einem israelischen Gefängnis vorzuweisen, das Geschrei wäre sicherlich riesengroß. Fragen Sie einmal die Unterzeichner der Stuttgarter Erklärung, die die Freilassung der palästinensischen politischen Gefangenen fordert, ob sie bereit wären, eine Petition zu unterschreiben, die auch die Freilassung von Abu Moalek fordert. Ja, vielleicht gar, lachen Sie nicht, die strafrechtliche Verfolgung seiner Peiniger. Doch erwarten Sie nicht zu viel, denn es gehört zur israelkritischen Morallehre, dass man sich für das palästinensische Elend nur interessiert, wenn die Juden daran schuld sind. Zweitens, darf man Israel kritisieren? Dass man Israel selbstverständlich kritisieren dürfe, bekennen, wovon sich jeder leicht überzeugen kann, selbst sogenannte pro-israelische Hardliner. Als einigermaßen willkürlicher Beleg soll hier ein Artikel von Alan Posner genügen, der mit den Worten beginnt: Darf man Israel kritisieren? Selbstverständlich. Ist Kritik an Israel an sich schon antisemitisch? Selbstverständlich nicht. Nun würde Posner freilich nicht als pro-israelisch gelten, folgte dem nicht ein Aber. Posner fährt fort: Aber es gibt Israel-Kritik, die in Antisemitismus übergeht. Dafür gibt es drei Kriterien. Es sind die drei Ds: Dämonisierung, Diffamierung, Delegitimierung. Wo die im Spiel sind, haben wir es mit Antisemitismus zu tun. Was Posner hier tut, und ich will das zunächst einmal gar nicht bewerten, ist relativ typisch dafür, wie man hierzulande über die Frage nach legitimer und illegitimer Kritik an Israel diskutiert, sieht man einmal von denen ab, die ohnehin jedes Wort in kaum kontrollierter Raserei formulieren. Zunächst wird bekannt, dass Kritik an Israel grundsätzlich legitim sei, um dann anschließend Kriterien festzulegen, nach denen eine legitime Kritik übergeht in antisemitische Ressentiments. Im Kern besteht der Streit über die Grenze zwischen legitimer Israel-Kritik und Antisemitismus also darin, welche Definition des Antisemitismus vorausgesetzt wird und ob bestimmte Aussagen unter diese Definition subsumiert werden können. Was soll es also bedeuten, wenn etwa Alan Posner oder andere selbsternannte oder tatsächliche Freunde Israels bekennen, man dürfe Israel selbstverständlich kritisieren? Nun, zunächst einmal, und das ist in der Tat banal, heißt das, dass sie die Frage, ob man Israel kritisieren dürfe, akzeptieren. Was aber soll diese Frage eigentlich bedeuten? Nehmen wir sie einmal wörtlich. Was man darf und was nicht, regelt üblicherweise ein Gesetz. Wer also ernsthaft eine Antwort auf diese Frage sucht, findet sie im deutschen Strafgesetzbuch, zum Beispiel unter § 130 Absatz 3, der eine bestimmte Art Israel-Kritik verbietet. Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt. So gestellt meint die Frage nicht, ob eine bestimmte Kritik an Israel vernünftig oder sachlich richtig ist, sondern fragt nach den juristischen Grenzen des Antisemitismus, ist also eine rein faktische Frage. Worauf ich hier nicht eingehen möchte und was ich getrost den Juristen überlasse, ist die Frage, was hier bessere oder schlechtere juristische Bestimmungen wären. Nun tritt eine antisemitische Verharmlosung der Ermordung der Juden immer nur als eine bestimmte auf, das heißt in bestimmten Aussagen über Juden, den Nationalsozialismus und so weiter. Ob eine solche bestimmte Aussage nun den beschriebenen Straftatbestand erfüllt, das festzustellen, ist bekanntlich Aufgabe eines Gerichts. Dem verfährt, logisch analog, die oben schon beschriebene Art und Weise, wie die Grenze von Antisemitismus und legitimer Israel-Kritik üblicherweise bestimmt werden soll. Ausgehend von einer Definition, unter die dann eine bestimmte Aussage subsumiert werden kann oder nicht. Die Voraussetzung dieses Verfahrens ist aber gerade, vom Wahrheitsgehalt der jeweils bestimmten Aussage zu abstrahieren. Wer etwa der Meinung ist, 2 plus 2 ergebe 5, wird dafür weder juristisch belangt, noch kann er unter eine wie auch immer geartete Definition des Antisemitismus subsumiert werden. Seine Aussage bleibt aber trotzdem Blödsinn. Wenn die Frage, ob man Israel kritisieren darf, von vornherein davon abstrahiert, ob die jeweilige Kritik wahrheitsfähig ist, dann ist die Frage, ob man Israel kritisieren darf, genauso sinnvoll oder eben unsinnig wie die, ob man behaupten darf, 2 plus 2 sei 5. Drittens, Israelis halten viel aus. Zum Beispiel internationale Brigaden zum paramilitärischen Angriff auf Israel. Den voraussetzungslosen Deutschen ist das internationale Recht ein Völkerrecht. Eine verhängnisvolle Namensverschiebung. In Deutschland stellt man sich das sogenannte Völkerrecht nicht etwa als das vor, was es ist. Ein, wie Hegel gesagt hat, gelten sollendes Recht zwischen Staaten, die sich auf verschiedene Kriterien einigen, an die zu halten sie sich selbst verpflichten. Und weil es über den Staaten keinen Weltsouverän gibt, gibt es freilich auch keine Instanz, die dies gelten sollende Recht tatsächlich umsetzen könnte. Die Deutschen jedoch denken sich Staaten als Natureigenschaft, als Völker. Das internationale Recht gilt ihnen daher nicht als Sammlung von Verträgen, die Regierungen mit eigenen Interessen geschlossen haben, sondern als höchste Moralinstanz, an die sich die Völker zu halten hätten. Wer dies nicht tut, fliegt aus der Gemeinschaft der Völker und muss in die Ecke. Bekanntlich steht dort schon immer ein Staat, Israel. Ein Land, das gerade einmal die Größe Hessens einnimmt und mit 7 Millionen Einwohnern ein regelrechter Zwergstaat ist, aber das weitaus häufiger als jeder andere Staat mit Resolutionen der UNO bedacht worden ist. Den Anhängern der israelkritischen Morallehre ist das freilich nur ein Beweis dafür, dass Israel ein besonders übler Staat sei, denn die UNO gilt ihn als Hüter der Moral schlechthin, gleichgültig, welche Menschenschlechter dort für die anti-israelische Mehrheit sorgen. In Deutschland freilich verwechselt man absichtsvoll die eigene Israel-kritische Moral mit dem Völkerrecht. Nur so ist es erklärbar, dass der Israel-Hasser Norman Pech selbst bei politischen Gegnern ernsthaft als Völkerrechtler gilt. Pech promovierte über Tarifautonomie und war später Professor für öffentliches Recht. Seine Adelung zum Völkerrechtler hat er sich durch nichts anderes erworben als die Projektion seiner eigenen Israel-kritischen Moral auf das internationale Recht. Bei so viel Voraussetzungslosigkeit ist es kein großes Wunder, dass man nahezu vollständig die Behauptung Norman Pechs übernahm, die Israelis hätten völkerrechtswidrig gehandelt, als sie die Gaza-Flotte vor einem Jahr aufgebracht haben. Der Vorteil am internationalen Recht ist allerdings, dass man nachlesen kann, was erlaubt ist und was nicht. Im Vertrag von Sanremo vom 12. Juni 1994 werden die Bedingungen eines bewaffneten Konflikts in internationalen Gewässern geregelt. Selbstverständlich sieht es das Recht vor, eine militärische Blockade auf internationalen Gewässern zu installieren. Ebenso wie das Recht, diese Blockade auch gegen zivile Schiffe bei Widerstand militärisch durchzusetzen. Es zwingt sogar die Blockademacht dazu, dass die Blockade effektiv sein muss. Das heißt, hätte Israel die Gaza-Flotte durchgelassen, dann wäre die Blockade tatsächlich illegal geworden. Vielmehr liegen die Dinge genau andersherum, als es die israelkritische Moral lehrt. Sind die Gaza-Flottisten denn nicht genau mit dem erklärten Ziel angetreten, eine militärische Blockade durchbrechen zu wollen? Hat ihnen denn weder der selbsternannte Völkerrechtsexperte Norman Pech noch sonst ein Schlaumeier erklärt, dass der Versuch, eine militärische Blockade zu durchbrechen, möglicherweise mit militärischen Mitteln gestoppt werden könnte? Wie soll man eigentlich den Versuch, eine militärische Blockade mit Gewalt zu durchbrechen, anders bezeichnen als einen paramilitärischen Akt? In der Tat, Israelis halten viel aus. Ein unter türkischer Fahne und mit der Absegnung des türkischen Staates fahrendes Schiff greift eine israelische Militärblockade an. Vor der Abfahrt besingen die Aktivisten den Judenmord, geben Interviews, in denen sie stolz erklären, als Märtyrer sterben zu wollen. Die Israelis bieten dem Schiff über Funk an, die Waren nach Ashdod zu bringen und mit LKWs nach Gaza zu fahren, erhalten als Antwort jedoch: Shut up, go back to Auschwitz. Als die Soldaten das Schiff aufbringen, tragen sie Waffen mit Paintball-Munition, weil sie nicht mit brutaler Gegenwehr rechnen. Sie werden mit Messern und Stangen angegriffen, ein Soldat über die Reling geworfen. Einige Soldaten werden als Geiseln genommen. Fotos von der Geiselnahme präsentiert die türkische Hürriyet einige Wochen später stolz als Trophäen. Von der Geiselnahme berichtet sogar Norman Pech, nur dass er sie nicht als Geiselnahme schildert, wenn er nachher jedem, der es hören wollte, erzählt, dass er unter Deck ein paar leicht verletzte israelische Soldaten gesehen hat. Das freilich haben die israelischen Soldaten weder aushalten wollen noch aushalten können und bei der Geiselbefreiung 9 türkische Aktivisten getötet. Was an dieser Aktion der Israelis unverhältnismäßig gewesen sein soll oder welches Land und welche Spezialeinheit nicht mindestens mit gleicher Härte vorgegangen wäre, erschließt sich dabei nicht. Gäbe es den Antisemitismus nicht, man müsste es für schlicht unglaublich halten, dass sich Parlamentarier des Deutschen Bundestages an einer paramilitärischen Aktion gegen einen befreundeten Staat beteiligen, ohne dass dies zu einem handfesten Skandal führt. Israelis halten viel aus. Für ihre selbsternannten Freunde aus dem Deutschen Bundestag war es jedenfalls kein Anlass großen Aufhebens, dass einzelne Mitglieder schon mal zur militärischen Aktion gegen Israel ausrücken. Wollte man der deutschen Regierung nur einen Moment lang glauben, sie stünde tatsächlich an der Seite Israels, man hätte infolge einer solchen Aktion wohl nicht erwartet, dass sich die Bundesregierung in Indifferenz übt, sofern sie nicht den Israelis offen mit Konsequenzen gedroht hat, sollten sie nicht alles tun, um alle Vorwürfe der antisemitischen Angreifer zu entkräften. Wenn es um Israel geht, legen die Antisemiten die Spielregeln fest. Viertens, darf man Israel kritisieren? Wer die Frage stellt, ob man Israel kritisieren dürfe, meint freilich nicht, was bereits angesprochen wurde. Die Frage nach den rechtlichen Grenzen der Israelkritik. In der Regel wird unterstellt, es gäbe ein Tabu, Israel zu kritisieren. Ob man Israel kritisieren dürfe, wäre dann die Frage danach, ob man sich diesem vermeintlichen Tabu unterwirft oder nicht. Bereits im Jahr 2006 bezeichnete die Zeitschrift des Deutschen Bundestages das Parlament die damals anstehende Abstimmung über die Entsendung deutscher Soldaten an die libanesisch-israelische Grenze als letztes Tabu deutscher Außenpolitik, über das der Bundestag zu entscheiden hätte. Was für ein hanebüchener Unsinn. Wenn etwas tatsächlich ein Tabu ist, dann lässt es sich überhaupt nur schwer gegen große innere Widerstände denken. Man kann nicht einfach fragen, ob sich jemand an ein Tabu hält, und schon gar nicht kann man über die Geltung eines Tabus abstimmen. Und was soll das überhaupt für ein Tabu sein, für das man bei einer Google-Suche etwa nach Israel-Kritik 11 Millionen Treffer erhält? Oder für dessen beständiges Brechen etwa Felicia Langer 2009 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse erhalten hat? Doch nichts gefällt Israel-Kritikern besser, als beständig darüber zu reden, dass sie nicht über das reden dürfen, worüber sie die ganze Zeit reden. Das ist das Hauptthema der morgen stattfindenden Palästinatage. Ich zitiere ausführlich aus der Ankündigung der morgigen Tagung. Redefreiheit und freie Meinungsäußerung werden von vielen als elementare Menschenrechte angesehen. Handelt es sich jedoch um Themen, die Palästina, Israel und Deutschland betreffen, sehen wir uns oft starren und undurchlässigen Grenzen gegenüber, die einen freien und kreativen Diskurs klar unterdrücken. Was tatsächlich und völlig zu Recht klar unterdrückt wird, sind Verharmlosungen und Verherrlichungen des Nazifaschismus. Ansonsten darf man so ziemlich alles über Israel, Palästina und Deutschland sagen, was man will. Ich fahre fort mit dem Zitat. Wir begreifen, was wir sagen dürfen und sind uns sehr wohl bewusst, dass eine Vielzahl von Gedanken besser unausgesprochen bleiben. Nach Humanismus strebend sind wir bereit für Veränderungen. Die Konferenz soll versuchen, den aktuellen, ideologischen, intellektuellen, kulturellen und politischen Diskurs zu befreien. Wir wollen die Mechanismen darlegen, die die Redefreiheit unterdrücken, mit der Hoffnung, dass es bald möglich sein wird, auszusprechen, was wir denken und, Achtung, zu meinen, was wir sagen. Die Konferenz Palästina, Israel, Deutschland, Grenzen der offenen Diskussion, wird strittige Themen wie Geschichte, Wahrheit, Erzählung, Antisemitismus versus Islamophobie sowie Schuld und Verantwortung im Hinblick auf die palästinensische Katastrophe erörtern. Die Konferenz wird aufzeigen, dass Fragen, die sich mit Grenzen der Diskussion beschäftigen, Schlüsselelemente einer überfälligen Bewusstseinsveränderung darstellen. Zitat Ende. Im ganzen Text wird freilich kein einziger dieser Mechanismen der Unterdrückung der Wahrheit benannt, kein einziger Gedanke, den man angeblich nicht sagen darf, kein einziger Grund, warum man irgendeinen Gedanken nicht sagen darf oder kann. Dieses in quasi deutscher Sprache verfasste Stück esoterischer Gesinnungsprosa sagt nichts über gesellschaftliche Zustände oder Tabus aus, nichts über die sogenannte palästinensische Katastrophe, sondern einzig über die Unfähigkeit der Verfasser, einen inhaltlichen Gedanken zu formulieren. So stellt sich eine der Organisatoren der morgigen Konferenz auf der Homepage des Café Palestine mit den Worten vor: Was bewegt mich? Was sind meine Fragen? Lebe ich meine Fragen? Eine Generation junger Menschen ist auf der Suche nach Identität. Das Medienzeitalter lässt wenig Zeit und Raum, Fragen zu stellen. Gleichzeitig werden laufend Antworten auf Fragen gegeben, die nicht gestellt werden. Ich kenne die Autorin dieser Zeilen nicht und ich will sie auch nicht kennenlernen. Die Frage, warum sie unfähig ist, einen klaren Gedanken und sei es nur als Frage zu formulieren, kann ich nicht beantworten und geht mich nichts an. Ich weiß also auch nicht, ob ihre Unfähigkeit selbst verschuldet ist oder nicht. Ich weiß aber, dass diese individuelle Unfähigkeit nichts zu tun hat mit der, Zitat, Komplizenschaft der Mainstream-Medien in der zionistischen Unterdrückung der Wahrheit der Geschichte, so der Titel einer Veranstaltung auf der morgigen Konferenz. Selbstverschuldet und ganz ohne Zweifel antisemitisch ist aber die Projektion eigener Unfähigkeit zum Denken auf die Unterdrückung des Denkens durch eine zionistische Verschwörung. Dass das Café Palestine glaubt, nicht aussprechen zu dürfen, was es wirklich denkt, kann logisch nur zweierlei bedeuten. Entweder Sie meinen mit der angeblichen Unterdrückung Ihrer freien Meinungsäußerung die Kritik, die gegen Sie vorgebracht wird, und sehen in denjenigen, die das Café Palestine kritisieren, einen übermächtigen Zensor. Das aber wiederum bedeutet zum einen, dass Sie offenkundig die Grenze zur pathologischen Paranoia überschritten haben, wenn Sie glauben, fünf Leute, die ein Flugblatt gegen Sie verteilen, hätten die Macht zu kontrollieren, was Sie sagen. Wer denkt, weil er kritisiert wird, gäbe es ein Tabu über das, was er sagt, der inszeniert sich nicht nur als Tabubrecher, sondern ist es selbst, der gerne etwas tabuisieren möchte, nämlich die Kritik an ihm. Oder aber, Sie meinen tatsächlich ein rechtliches Verbot und das wiederum hieße, dass das, was Sie gerne aussprechen wollen, die ganz offene Leugnung oder Verharmlosung des Holocaust ist. So schrieb Gilad Atzmon, der heute Abend ein Konzert im Jus-Fritz-Café gibt und morgen auf den Palästinatagen sprechen darf, im Jahr 2007 für das Online-Portal Tlaxcala, Zitat: Die meisten Gelehrten, wenn nicht sogar alle, stellen die zionistischen Aussagen nicht in Frage, also den Judenmord durch die Nazis. Und zwei Jahre später in einem Artikel für das gleiche Portal, Zitat: Der iranische Präsident beharrt zu Recht darauf, dass dieses historische Kapitel untersucht werden muss. Und zitiert dann anschließend Ahmadinejad: Wenn wir uns gestatten, Gott und die Propheten in Frage zu stellen, so können wir uns ebenso gestatten, den Holocaust in Frage zu stellen. Und wenige Zeilen weiter schreibt wieder Atzmon: Der Holocaust diente dazu, die Aufmerksamkeit von den ungeheuren Verbrechen der Alliierten abzulenken. Hiroshima, Nagasaki und Dresden sind nur die Kürzel für den institutionalisierten Völkermord aus der Hand des englischsprachigen Imperiums. Der Holocaust ist erfolgreich zu einer neuen Religion gereift. Zitat Ende. So ein wirres, geschichtsrevisionistisches Zeug kennt man hierzulande üblicherweise nur von rechtsradikalen Ideologen. Und eine Dejudifizierung Israels zu fordern, was Gilad Atzmon bei der letzten Veranstaltung des Café Palestine vor einem johlenden Publikum wiederholt getan hat, würden sich ganz normale Neonazis zumeist nur hinter vorgehaltener Hand trauen. Nun stelle man sich vor, ein NPD-Liedermacher träte heute Abend im Jus-Fritz-Café auf und gäbe ein paar seiner Stücke zum Besten, dann würde sich das Jus-Fritz-Café zu Recht bei einem Großteil seines Publikums unbeliebt machen. Man stelle sich weiter vor, der NPD-Liedermacher wäre morgen zu einer Konferenz über die Meinungsfreiheit im Bürgerhaus Zähringen eingeladen. Man könnte wohl erwarten, dass das halbe Rathaus, die Gewerkschaften und alle Antifa-Gruppen sowieso dagegen demonstrieren würden. Man stelle sich vor, einer der Organisatoren des Gegenprotests würde von einem linken Radiosender interviewt und wenige Tage später dürfen dann auch die Organisatoren der Nazi-Veranstaltung sich im Interview erklären. Und wäre es nicht ausgesprochen lächerlich, wenn der linke Radiosender beide Seiten als extrem bezeichnen würde? Wäre nicht zumindest Unverständnis dafür angebracht, wenn auch die Badische Zeitung die NPD-Veranstaltung und die Gegenveranstaltung als gleichermaßen radikale Seiten darstellen würde? Und dann stelle man sich noch vor, die Veranstaltung, auf der unser NPD-Liedermacher spricht, würde von bekannten Freiburger Universitätsprofessoren moderiert. Gäbe das nicht einen handfesten Skandal? Doch ganz anders freilich, wenn Antisemiten hierzulande gegen den jüdischen Staat hetzen. So sicher die Beteuerung der besonderen Verantwortung für Israel ist, so sicher ist auch, dass wenn es um Israel geht, keiner etwas vom Antisemitismus wissen will und alle mit einstimmen in den Chor der Meinungsfreiheit für Israel-Hass. Fünftens. Israelis halten viel aus, zum Beispiel ihre Freunde. Der paramilitärische Angriff auf Israel zur Brechung der Seeblockade vor Gaza war tatsächlich ein Novum in der Geschichte europäischer Friedensaktivisten. Ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik aber auch, dass in der unmittelbaren Folge eine einstimmige Resolution des Deutschen Bundestages verabschiedet wurde. Natürlich sucht man hier eine eindeutige Verurteilung der Gaza-Flotte vergebens. Vielmehr wird in der Resolution einstimmig erklärt, dass der Deutsche Bundestag bestimmen sollte, was israelische Sicherheitsinteressen sind und was nicht. In dieser Erklärung heißt es, die Blockade Gazas ist aber kontraproduktiv und dient den politischen Sicherheitsinteressen Israels letztlich nicht. Und an anderer Stelle, der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die Forderung der Europäischen Union nach einer sofortigen Aufhebung der Gaza-Blockade mit Nachdruck zu unterstützen. Nun liegt es wohl nicht an der Blockade des Gazastreifens, wenn sich die Hamas auch trotz dieser Blockade Waffen beschaffen kann. Eine Aufhebung der Blockade würde auch an dem ärgerlichen Umstand, dass derzeit die Hamas einen Großteil des Warenhandels kontrolliert, wohl kaum etwas ändern. Es ist aber völlig einsichtig, dass durch die geforderte sofortige Aufhebung der Blockade in weitaus höherem Maße Waffen nach Gaza gebracht werden würden, was eine Zunahme des täglichen Raketenbeschusses aus Gaza zur unmittelbaren Folge hätte. Tolle Freunde sind das, die sich zu den legitimen Sicherheitsinteressen Israels so weit bekennen, solange die Israelis nichts unternehmen, ihre Feinde daran zu hindern, Israelis umzubringen. Seitdem keiner mehr gerne offen als Antisemit gilt, weiß jeder Antisemit, seine jüdischen Freunde vorzuweisen. In der Resolution vorausgehenden Debatte erklärt Wolfgang Gerke von der Linkspartei, Zitat, »Ich möchte, dass meine Freunde in Israel wieder ins Café gehen können, ohne Angst vor Selbstmordanschlägen zu haben.« Dass die Anzahl von Selbstmordanschlägen in Israel nicht durch Friedensgespräche, sondern durch eine Blockade reduziert wurde, nämlich einen Zaun, der manchmal auch eine Mauer ist und der die Palästinensergebiete von Israel trennt, sagt er freilich nicht dazu. Denn sonst könnte er wohl nicht mehr sagen, Zitat, ich glaube, dass wir alle Veranlassung haben, den Menschen zu danken, die sich für die Aufhebung der Blockade eingesetzt und sich an der Aktion Free Gaza beteiligt haben. Das gilt auch für meine Kolleginnen Annette Groth und Inge Höger, die sich an dieser Aktion beteiligt haben. Zitat Ende. Dass sich ein Sprecher der derzeit wohl gefährlichsten antisemitischen Partei im heutigen Deutschland bei den beiden Partisanen für den Angriff auf die Souveränität Israels bedankt, auch wenn die beiden während des Angriffs bekanntlich im Frauendeck eingeschlossen waren, verwundert freilich niemanden. Doch auch Thomas Silberhorn von der CDU-CSU-Fraktion hat ein Problem damit, dass die Israelis über ihre eigene Souveränität selbst bestimmen. Zitat, wir, gemeint ist der Deutsche Bundestag, müssen durchaus die Frage stellen, wie das israelische Sicherheitsinteresse zu definieren ist, was genau der Sicherheit Israels dient. Warum eigentlich? Stellt sich der Deutsche Bundestag auch die Frage, wie das italienische Sicherheitsbedürfnis nach den Umstürzen in Nordafrika zu definieren ist? Ich zitiere weiter. Mit Blick auf einige Handlungen der israelischen Regierung in den letzten Monaten kann man sich des Eindrucks nur schwer erwehren, dass manche in dieser Regierung israelische Sicherheitsinteressen fundamental anders definieren, als das etwa die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, weite Teile der internationalen Gemeinschaft und sogar ein nicht unerheblicher Teil der israelischen Gesellschaft selbst tut. Zitat Ende. Er braucht zwar gar nicht zu sagen, was er konkret meint, es genügt ihm, zu betonen, dass alle ein bisschen mitbestimmen dürfen sollen, was Israels Sicherheitsinteressen sind, die israelische Regierung aber nur, solange sie sich auch an das hält, was andere für sie beschließen. Oder Kerstin Müller von den Grünen, die stellvertretend für alle erklärt, dass, Zitat, gerade die Deutschen mit ihrem besonderen Verhältnis zu Israel natürlich immer eine besondere Rolle spielen müssen. Ein besonderes Verhältnis, das sich bekanntlich daraus speist, dass die Deutschen einmal 6 Millionen Juden ermordet haben, was hierzulande problemlos als Legitimation für die besondere Rolle der deutschen Politik hergenommen werden kann. Doch statt peinlich zu schweigen, wenn ihr das besondere Verhältnis der Deutschen zu den Juden in den Sinn kommt, sind deutsche Politiker darauf immer unerklärlich stolz. So fährt denn Frau Müller fort: Diese Rolle nehmen wir wahr, indem wir diesen Antrag gemeinsam auf den Weg bringen. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken. Und das Protokoll notiert weiter: Beifall im ganzen Haus. Nicht schlimm genug, dass die Deutschen die Verantwortung für 6 Millionen Juden, für 6 Millionen tote Juden tragen. Nein, sie behaupten auch noch, dass sie deswegen den lebenden Juden ihre Sicherheitsinteressen diktieren müssten. Zum Abschluss Philipp Missfelder von der CDU/CSU. Wir als Freunde Israels haben selbstverständlich auch die politische Dimension des israelischen Handelns im Blick und erlauben uns deshalb als Freunde auch ein klares, offenes Wort. Israelis müssen wahrlich viel aushalten. Sechstens. Darf man Israel kritisieren? Die Moral der Israel-Kritiker inszeniert sich genau deswegen als Tabubruch, weil sie sich selbst vor Kritik immunisieren möchte. So wenig es die Israel-Kritiker des Deutschen Bundestages ertragen, dass die Juden ihr Überleben nicht von den Entscheidungen des Deutschen Reichstages abhängig machen wollen, sondern seit 1948 ihre Sicherheitsinteressen selbst bestimmen und militärisch verteidigen, so wenig ertragen es die Israel-Kritiker des Café Palestine, dass sie kritisiert werden. Deswegen halten sie Konferenzen über die freie Meinungsäußerung ab, um sich gegenseitig zu versichern, dass man auch ein bisschen Opfer der zionistischen Unterdrückung der Wahrheit ist. Doch Wahrheit und Meinung sind nicht dasselbe. Der Begriff der Meinung ist mehrdeutig. Er kann eine bloße Geschmacksfrage ausdrücken wie die, ob man lieber süßes oder salziges Popcorn essen möchte. Auch kann der Zusatz "ich meine" ein behauptendes Urteil einschränken, wenn etwa gesagt wird: "Ich meine, die Veranstaltung heute Abend fängt um 20 Uhr an." Dann kann dies beispielsweise bedeuten: "Ich sei mir bei dem Behaupteten nicht ganz sicher und man solle die Behauptung lieber nochmal überprüfen." Wenn jemand allerdings behauptet, er sei der Meinung, dass es eine zionistische Unterdrückung der Wahrheit gibt, dann schränkt die Bedeutung des Meinens das Urteil nicht ein, sondern unterstreicht es. Wo man eine Behauptung weder durch Denken noch durch Erfahrung belegen kann, wird sie stattdessen einfach durch das Meinen begründet. Solche Art Berufung auf die Meinung als inwendiges Orakel, wie Kant und Hegel so etwas genannt haben, ist dem Begriff der Wahrheit radikal entgegengesetzt. Israel-Kritik ist unwahr, nicht weil die Fakten, die die Israel-Kritiker vorbringen, alle gelogen wären. Nein, Israel-Kritik ist unwahr, weil sie eine bloße Meinung gegen den jüdischen Staat ist. Nimmt man den Begriff der Kritik ernst und verwechselt ihn nicht damit, dass jemand in Stammtischmanier der Meinung ist, dies oder das sei blöd, dann besteht Kritik darin, einen Gegenstand seiner Unwahrheit zu überführen. Antisemitismus ist die Meinung gegen die Juden. Der Antisemit hat keine Probleme damit, dass der Zweck der Produktion nicht die Bedürfnisbefriedigung, sondern die selbstzweckhafte Akkumulation von Kapital ist. Dass Kapital überhaupt nur dann akkumulieren kann, wenn sich der Einsatz der Arbeitskraft als Ware gewinnbringend rentiert, das heißt, wenn die Arbeitskraft in einem gar nicht moralisch zu verstehenden Sinne ausgebeutet wird. Weil er jedoch gerade kein Problem damit hat, also der Antisemit, dass die Arbeitskraft eine Ware ist, die sich zum eigenen Erhalt auf den Markt schleppen muss, er darin gar nichts Unvernünftiges entdecken will, entscheidet er sich für die Unvernunft. Er hält die Totalität warenproduzierender Gesellschaften für eine Natureigenschaft und identifiziert deren eigene Übel mit der Sphäre der Zirkulation. Und die wiederum glaubt der ordinäre klassische Antisemit, den man heute kaum noch findet, als den Machtbereich der Juden zu erkennen. Müßig darüber zu streiten, ob die Rede von der Diktatur der Finanzmärkte oder vom Geldadel, die nicht zufällig die Israel-Kritiker von der Linkspartei am besten beherrschen, schon offen antisemitisch ist. Sie ist in jedem Falle falsch, sie ist Ideologie, ist keine Kritik an Geld oder Finanzkapital, die ohne Kritik an der Totalität warenproduzierender Gesellschaft schlichtweg falsch ist, Ja, sie ist noch nicht einmal eine verkürzte Kritik, die noch einer Verlängerung bedürfte. Israel-Kritik ist die Meinung gegen den jüdischen Staat. Auch der Israel-Kritiker hat mit der Herrschaft von Menschen über Menschen keine Probleme, solange sie nicht von Juden ausgeübt wird. Ihm sind auch keine Individuen Leidtragende von unmenschlichen Verhältnissen, sondern Opfer sind ihm immer die Völker. Er will auch davon nichts wissen, dass Staaten nach einer treffenden Metapher von Thomas Hobbes grundsätzlich künstliche Monster sind, die sich nur so lange gegen andere Monster behaupten können, solange sie im Ernstfall auf ihre eigene Militärmacht zurückgreifen können. Weil dem Israel-Kritiker die Herrschaft von Menschen über Menschen nicht unvernünftig erscheint, entscheidet er sich für die Unvernunft. Er spricht von entwurzelten Völkern, streitet für deren Selbstbestimmungsrecht, ganz so, als ob die Gesellschaften, die Menschen bilden, nichts als bloße Natur wären. Er ist jederzeit in der Lage, den banalen Umstand, dass Staaten und ihre Gewaltapparate nicht der Förderung menschlichen Glücks dienen, am Umgang der Israelis mit den Palästinensern darzustellen. Er hat jedoch keine Kritik an einer in Staaten organisierten Welt, sondern eine Meinung gegen einen ganz bestimmten Staat, Israel. Den Zusammenhang von Antisemitismus und Israel-Kritik hat niemand besser auf den Punkt gebracht als der Antisemit und Israel-Kritiker Gilad Atzmon. Zitat: Israel scheint zunehmend nichts anderes zu sein als ein gigantischer Geldwäschehafen für jüdische Oligarchen, Betrüger, Waffenschieber, Organhändler, für das organisierte Verbrechen und für Blutdiamantenhändler. Tatsächlich dienen im jüdischen Staat ein paar Millionen Juden den dunkelsten Interessen, deren Früchte nur von einigen wenigen reichen Schurken genossen werden können. Anstatt uns dem erwähnten, unbarmherzig von Gier getriebenen Versuch, den Reichtum auf Kosten der restlichen Menschheit an sich zu reißen, zuzuwenden, fokussieren wir uns alle auf einen einzelnen territorialen Konflikt, der ein Licht auf nur eine der verwüstenden, kriminellen Seiten des jüdischen Nationalprojekts wirft. Zitat Ende. Der Antisemit, schrieb einst Sartre, fürchtet sich vor der Erkenntnis, dass die Welt schlecht sei. Denn in diesem Falle müsste man erfinden, verbessern, und der Mensch wäre wieder der Herr seines Schicksals mit einer beängstigenden, unaufhörlichen Verantwortung. Siebtens. Israelis halten viel aus. Zum Beispiel die unerträgliche Rede vom Existenzrecht Israels. So wie es nur Israel-Kritik und keine Frankreich-Kritik zu geben scheint, so scheint es nur ein Existenzrecht Israels und kein Existenzrecht Frankreichs zu geben. Erklärte ein deutscher Minister vor der französischen Nationalversammlung, er würde sich zum Existenzrecht Frankreichs bekennen, so wäre dies Anlass für einen handfesten Skandal. Denn dann maßte sich ein deutscher Minister an, etwas anzuerkennen, was ihm schlichtweg nicht zusteht. Das Existenzrecht eines Staates kann man nicht bekennen. Es gibt keine Instanz, die einem Staat ein Existenzrecht zusprechen könnte. Staaten gründen sich dadurch, dass sie sich ausrufen. Sie verteidigen ihre Existenz als Staaten im Zweifelsfall mit Gewalt nach innen und außen. Andere Staaten oder Regierungen können einen Staat anerkennen, sich mit ihm verbünden, sie können ihm aber kein Existenzrecht verleihen. Die Rede vom Existenzrecht ist daher auch dann, wenn es als selbstverständlich bezeichnet wird, als Drohung aufzufassen. Denn wer glaubt, souverän darüber zu bestimmen, dass der israelische Staat das Recht habe zu existieren, der hält sich für eine Instanz, die im Zweifelsfall dieses Recht auch wieder absprechen kann. Erklären Sie doch einmal einem Ihrer Freunde, dass Sie beschlossen haben, sein Existenzrecht anzuerkennen. Wenn sich die Linkspartei nun dazu durchringt, das Existenzrecht Israels in ihr Programm aufzunehmen, dann ist das mitnichten ein Schritt auf dem Wege zu einem vernünftigen Verhältnis zu Israel. Verrückt ist nicht allein der Hass auf Israel an den linken und rechten Rändern der Gesellschaft. Verrückt ist schon die Selbstverständlichkeit, mit der die sogenannte gesellschaftliche Mitte stolz den Israelis ihr Existenzrecht erklärt. Israelis halten viel aus. Sie müssen sich für solche Arroganz auch noch dankbar zeigen. Achtens und letztens, warum Israel? Wenn es nicht um bloße Meinungen geht, dann müsste man einen Grund dafür angeben können, warum man überhaupt über Israel spricht. Das gilt gleichermaßen für Israel-Kritiker wie für Freunde Israels. Die Wahrheit kennt keinen Geschmack. Wer sich für Israel ausschließlich deswegen interessiert, weil er dort gerne Urlaub macht, weil ihn die Kibbutzim faszinieren oder weil er Klezmer liebt, mit dem habe ich jedenfalls nichts gemeinsam. Stellen wir uns vor, Israel wäre ein Staat wie jeder andere auch. Er bekäme die Aufmerksamkeit, die ein Staat, der so groß wie Hessen ist und im Nahen Osten, also weit weg von deutschen Kleingartensiedlungen liegt, üblicherweise in den europäischen, insbesondere deutschen Medien bekäme. Gar keine. Uns blieben die in bedächtigem Predigerton gehaltenen Videokolumnen eines Richard Schneider, in denen er schon seit einigen Jahren seine Besorgnis um die Demokratie in Israel ausdrückt, erspart. Von den Palästinensern hätten wohl nur Experten der Region einmal etwas gehört. Überhaupt wäre die Anzahl von Nahost-Experten nur ein Bruchteil von denen, die heute als solche gelten. Artikel und Konferenzen, die Lösungsvorschläge des Nahostkonflikts präsentieren, wären hierzulande etwa so häufig wie Artikel und Konferenzen, die sich mit der Krise im Sudan befassen. Angesichts dessen erscheint die Beschäftigung mit Israel in der Tat zwanghaft. Israel ist insofern ein Staat wie viele andere auch, insofern ein bürgerlicher Staat ist und sein Militär nicht die Aufgabe hat, den Nachbarn Frieden und Wohlstand zu bringen, sondern die Existenz des Staates zu sichern. Wie fast jeder andere Staat auch, ist Israel aus einem Krieg heraus entstanden, gibt es in Israel Ausbeutung und Diskriminierung. Das alles ist bekannt, banal und langweilig. Und es ist vor allem kein Grund, sich ausgerechnet mit Israel zu beschäftigen. Israel aber ist kein Staat wie jeder andere auch. Er ist vielmehr der einzige Staat, der für sich einen unzweifelbaren und vernünftigen Grund seiner Existenz angeben kann. Nach der Verfolgung der Juden in Europa, die in dem Versuch ihrer vollständigen Vernichtung durch die Deutschen und ihre Hilfsvölker gipfelte, wer sollte da noch einen vernünftigen Grund dagegen einwenden können, dass die Juden, namentlich die Zionisten, beschlossen haben, nicht länger Objekt des Geschichtsverlaufs zu sein, der sich als unaufhörliche Abfolge von immer schlimmeren Katastrophen erwiesen hat. Nachdem die Klasse, von der Marx einmal vermutet hatte, sie wäre zur Einrichtung einer vernünftigen Welt befähigt, das Proletariat, angesichts des Nazifaschismus nicht nur völlig versagt hat, sondern sich restlos ins Mordkollektiv eingegliedert hat, konnten die Juden nicht mehr darauf setzen, dass es eines Tages einmal einen Zustand geben würde, in dem auch sie keine Angst mehr vor Verfolgung haben müssten. Seitdem kein revolutionäres Subjekt mehr existiert, kann in einer in Staaten organisierten Welt zumindest vorläufig, nur als geschichtsmächtiges Subjekt auftreten, wer selbst zum Staat, das heißt zum Ungeheuer wird. Wollte man Israel als Staat wie jeden anderen auch behandeln, man müsste so tun, als hätte es keinen Antisemitismus gegeben und gäbe ihn nicht mehr. Seitdem die Katastrophe stattgefunden hat, ist der Begriff menschlicher Vernunft vakant geworden. Schon einmal ist die durch den Wert synthetisierte Gesellschaft umgeschlagen in Barbarei. Dass die Menschen von der falschen Gesellschaft immerhin noch am Leben gehalten werden, ist in die Volksgemeinschaft umgeschlagen, die nur noch dem Mord diente und dafür auch die eigene Vernichtung einkalkulierte. Die Volksgemeinschaft war der Versuch der Deutschen, unvernünftige Verhältnisse zur Natureigenschaft, zur Rasse zu machen. Der Antisemitismus ist, wie Jean-Paul Sartre einmal geschrieben hat, die Angst, Mensch zu sein. Indem die Zionisten sich aufmachten, zum bewaffneten Subjekt der Geschichte zu werden, haben sie bewiesen, dass die Geschichte zumindest nicht ausschließlich Naturgeschichte ist. Davon, ob das Projekt des Zionismus weiter aufrechterhalten werden kann oder ob es den Feinden Israels gelingt, den schon einmal begonnenen Mord an den Juden vollständig in die Tat umzusetzen, hängt ab, ob der Begriff der Menschheit vielleicht doch einmal mehr sein könnte als die zoologische Bestimmung einer Gattung. Die Frage ist nicht, ob man Israel kritisieren darf, sondern ob man Israel kritisieren kann. Und es gibt in der Tat eine Kritik am Zionismus, die dringend geboten wäre. Es wäre an der Menschheit zu beweisen, dass die These des Zionismus, es gäbe einen ewigen Antisemitismus, falsch ist. Dieser Beweis jedoch kann nicht theoretisch geleistet werden, er kann nur praktisch verwirklicht werden, durch die Abschaffung einer Welt, die den Antisemitismus ermöglicht. Solange dies nicht geleistet ist, kann man weder den Zionismus noch Israel kritisieren.
Das Stück, was wir gerade gehört haben, hieß Ani Amilam. Angesichts der Faktenlage ist unser Plädoyer für Israel keine Propaganda. Israel, dieses kleine Land, ist surrounded, so die Übersetzung des Titels, umstellt, umzingelt. So sang das Trio Arava 1957 im Lied Ani Amilam. Damit endet Sachzwang FM für heute. Wer übt Finnland-Kritik? Wer diskutiert das Existenzrecht Japans? Die Die Sowjetunion bestand ungefähr 70 Jahre. Zwei andere Staaten, die sich ebenfalls erst im vergangenen Jahrhundert gegründet haben und Blut- und Bodenfreunden als gleichermaßen künstliche Gebilde erscheinen, sind die Volksrepublik China und Israel. Auch sie werden nun 70 Jahre alt. Ein Menschenalter. Um Israel, das sich wie kaum ein anderes Land seiner Feinde erwehren muss, ist es heute gegangen. Am 14. Mai 1948 rief David Ben-Gurion den Staat aus. Wir haben zwei Beiträge zum Thema gehört. In der ersten Stunde eine Lesung von Tilman Tarrach, Der ewige Sündenbock. 2016 in Esslingen. Und in der zweiten Stunde Leo Elser, der sich mit der Frage beschäftigte, darf man Israel kritisieren? Ein Vortrag, den er in Freiburg 2011 gehalten hat. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Bis zum nächsten Mal, wenn der ideologische Staubsauger wieder saugt.
There comes a time when we need to make a show for the world, the web and CNN. There's no people dying, so the best that we can do is create the greatest bluff of all. We must go on pretending day by day that in Gaza there's crisis, hunger and plague.
'Cause the billion vaccinated won't buy their basic needs, like some cheese and missiles for the kids.
We'll make the world abandon reason. We'll make them all believe that the Hamas is Mama Teresa.
We are peaceful travelers with guns and our own knives. The truth will never find its way to your TV. Oh, we'll stab them in the heart. The soldiers, no one cares. We are small and we took some pictures with doves. As Allah showing us, for facts there's no demand, so we will always gain the upper hand. If Islam and terror brighten up your mood, but you worry that it may not look so good.